Nein, ich danke für die Moderation und ich würde sagen, das war auf Neudeutsch der Dan, weil wirklich voll ins Schwarze, weil die Natelnummer von Gott gibt es schon lange. 50,15, Psalm 50,15, ruf mich an in der Not und ich werde dir antworten und du sollst mich preisen. Also die Telefonlinie von Gott ist schon lange von Anfang an. Und es gibt nichts Direktes in der heutigen digitalen Zeit, weder ein WhatsApp oder eine Natelnummer auf jemandem zu haben. Der kann höchstens noch so wie ich auf Flugmodus stellen, aber sonst sollst du ihn erreichen. Und zwar direkt im richtigen, im ersten Moment. Also merci noch vielmals, das ist ein cooler Einstieg. Jetzt zeige ich euch hier mal eine Folie und wir lesen einfach schnell den Vers, die Verse, auf dem Modell auf jeden Fall. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen. Das ist der direkte WhatsApp. Der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Christus spricht von der Vergebung. Die Worte sind mir irgendwann Anfang Sommer begegnet. Die haben mich einfach echt bewegt. Ich konnte die immer und immer und immer nochmal wieder lesen. Gerade auch die Passagen sind zu Jesus selber gekommen. Was gibt es Größeres? Ich begegne vielfach in Bibeltexten nicht von einer analytischen Form her, sondern ich begegne vielfach von dem her, was sie mir auslösen. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich halte mich da voll. Anschliessend schaue ich dann noch so ein paar grundsätzliche theologische Hintergründe dazu an, um zu schauen, wie ich, je nachdem, das, wo man gross geworden ist, wie das so in einen Gesamtzusammenhang kann gesetzt werden von der Bibel her. Und in der Art, wie diese Bibelpassage auf mich dann gewirkt hat, ist sie für mich wirklich auch eine Augenöffner-Geschichte geworden. Sie hat mir nämlich neu gezeigt, wer als wir dürfen in Christus sein und in was für einer wunderbaren Dimension wir dürfen mit ihm leben. Dass ihr dagegen, wo da am Anfang steht, das deutet auf etwas her, wo vorher anders war. Und der Text hier, der führt uns in zwei unterschiedliche Gotteserfahrungen hinein. Zwei Ereignisse werden einander gegenübergestellt. Und das wollen wir noch klären, bevor wir jetzt den Text, den wir gerade gelesen haben, ein bisschen noch anschauen. Nämlich ab dem Vers 18, da habe ich jetzt nicht auf die Folie da. Ab dem Vers 18, ein bisschen vorher lesen wir nämlich, ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Und was meint ihr damit? Der Berg Sinai, zu dem sie gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn im Feuer lodern, als Mose von Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht, ein Sturm brach los und nach einem lauten Fanfarenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, die Stimme nicht länger hören zu müssen. Sie konnten nicht ertragen, dass Gott ihnen befahl, selbst ein Tier, das diesen Berg berührt, soll gesteinigt werden. Was sich vor ihren Augen und Ohren ereignete, war so furchterregend, dass sogar Mose bekannte, ich zittere vor Angst und Schrecken. In dem Hebräerbrief werden also zwei verschiedene Bünde von Gott miteinander gegenübergestellt. Die Textpassage hier ab Vers 18, die bringt uns in 2. Mose Kapitel 19 und 20 zurück. Das ist dort, wo Gott das Gesetz gibt, auf dem Sinai. Es ist der Moment, wo Gott auf den Sinai herabkommt und der Mose und mit dem Mose und dem Volk eben den ersten oder den sogenannten alten Bund, wie wir auch sagen, schließt. Was wir in der Sinai-Geschichte können sehen, wenn wir eben 2. Mose 19 und 20 von den Kapiteln haben, nachlesen, ist so klar und unmissverständlich. Gott ist erschreckend in seiner Heiligkeit. Seine Heiligkeit kann uns wirklich so voll unter die Haut gehen. Sie kann uns so auch ein bisschen Angst machen. Weil wir eben als Menschen in einem natürlichen Zustand nicht würdig und nicht fähig sind, in seiner Gegenwart zu sein. Zwischen dem sündigen Mensch, zwischen dem von Gott entfernten Mensch und dem heiligen Gott gibt es einfach eine riesige Distanz. Wir bekommen einen Eindruck davon, was jemand abgegangen sein kann an dem Sinai, wo Gott im Volk erschienen ist, wenn wir so ein nächtliches Gewitter beobachten. Wenn es so richtig stürmt, wenn der Regen an die Fensterscheiben trommelt, wenn es blitzt und kracht und Wetter leuchtet. Ich bin schon beim Beromünchenturm oben gestanden, wo Blitze aber sind. Also im Auto innen gesessen, Gott sei es gedankt. Und es hat mir nichts gemacht, wenn man ja im Auto sicher ist, wegen der Gummipneu, wo man draufsteht. Und dann denke ich manchmal, wenn ich so etwas sehe, auch vom Haus her, Mann, ist jetzt schon gut, muss ich nicht dort in die Suppe raus? Ja, oder die Hand musst du gehen, mit dem Hund den Gast haben. Wir kommen einen Eindruck über von der Grösse von Gott, wenn wir draussen in der Natur sind. Wir sind vorletzte Woche durch die prachtvollen Herbstwälder aufgestiegen auf den Chasseral von der Place Sainte-Caline Pied-Norvain. Es war einfach nur ein Farbenfeuerwerk von Herbst. Und ich habe auch eine Idee davon über, wenn wir an einem klaren Abend ohne Lichtverschmutzung irgend an einem Fleckchen im Aargau an den Nachthimmel schaut, ja, dann kommst du dir sogar ein bisschen bedeutungslos vor irgendwo. Einen Moment lang. Wenn wir im 2. Mose lesen, verschrickt das Volk allein schon durch das, was es sieht und hört. Es verschrickt ab dem Klang von der Stimme von Gott. Aber der Schreiber von diesem Brief interpretiert es eben so, sie können Gottes Forderungen nicht ertragen. Er verlangt zu viel. Wir sehen an diesem Beispiel, wie wir Menschen an sich Gott so oder so einfach nicht gewachsen sind. Aber schon da in der Sinai-Geschichte kommen die Menschen Trost über. Es heisst dort, im 2. Mose 20,20, doch Mose beruhigte sie, habt keine Angst, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Der Mose, der scheint der Grund für die, man kann sagen, Machtdemonstration zu begreifen. Gott möchte einfach eine angemessene, sagen wir mal, Ehrfurcht und Achtung vom Volk ihm gegenüber bewirken. Und das ist an sich nicht schlecht. Einfach nur Furcht einflößen auf Menschen ist ganz fies. Aber da geht es mehr darum, einfach zu merken, oh, der Gott ist so heilig, was kann ich? Wer bin ich und was kann ich tun? Ich will mich dem Gott entsprechend verhalten. Was aber da immer noch bleibt in der Situation, ist die grosse Lücke zwischen Gott und uns Menschen. Im 21. Vers heißt es nämlich dann eben, das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Und vor dem Hintergrund ist jetzt auch spannend zu fragen, ja, hallo, warum ist der Brief geschrieben worden? Der Brief ist an eine judenchristliche Gemeinde geschrieben worden, da sind sich die meisten Ausleger einig. Der Autor stärkt die jüdischen Christen in der Zeit, man nimmt an, dass das vor 70 vor Christus passiert ist, weil der Tempeldienst beschrieben wird in Jerusalem als etwas, das noch funktioniert. Und 70 ist das aufgehoben worden, Jerusalem ist in die Trümmer gefallen. Und der Autor fordert einfach sie auf, an ihrem Glauben an Christus festzuhalten. Weil es offenbar gibt es eine Tendenz, durch verschiedene Umstände, dass sie wollen, zum alten jüdischen Opferkult zurück. Aber das ist eigentlich voll im Gegensatz zu dem, was wir im Brief lesen. Weil alles, was im Alten Testament in dieser Hinsicht passiert, auf das vollkommene Opfer, das Christus gebracht hat, herweist. Und so zeigt es auch der Autor vom Hebräerbrief. Nur Jesus, nur sein einzigartigen und einmaligen Opfer hat Kraft, uns reinzuwaschen von aller Schuld und von allem Bösen, was wir in einem Leben ohne Gott je getan haben. Nur er kann uns aus dem Einflussbereich von Satan und der dämonischen Mächte herausretten. Da drin lebt nämlich jedes von uns, solange es sich nicht ganz klar für Jesus Christus entscheidet und sein Leben unter seine Königsherrschaft stellt. Ja, so wie es in meinem persönlichen Fall war, ist es auch wichtig, dass wir uns als Christen im Namen von Jesus ganz bewusst lossagen von bestimmten Sachen und Praktiken, die wir hier haben in diesem Leben, bevor wir ihn kennt haben, und ihm um Vergebung bitten für das, wo wir uns drin bewegt haben. Vielleicht haben die jüdischen Christen in der Zeit, wo der Brief entstanden ist, einfach auch Angst gehabt, für ihren Glauben verfolgt zu werden. Und das ist gar keine schlechte Begründung, weil erst 324 oder 25 unter dem Kaiser Konstantin ist das Christentum im Römischen Reich eine privilegierte Religion geworden und erst 380 Staatsreligion. Und da hat es also ziemlich viel Raum gegeben, um verschiedene Sachen zu machen, ohne so eine Erklärung bis dann. Weil eben nur der jüdische Glaube in der Zeit, wo der Brief abgefasst ist, als eine anerkannte Religion gelten hat. Der jüdische Glaube mit den Temporiten. Egal was ihre Gründe sind von diesen Christen an diesem Punkt, sie sind dran gewesen, das Erlösungswerk von Jesus zu verleugnen. Und darum brauchen sie dringende Warnung. Darum brauchen sie dringende Ermutigung und eben einen Augenöffner dafür, dass sie wieder neu dürfen merken, wer sie in Christus sind und was sie durch seinen neuen Bund dürfen sein. Einfach mal so eine Frage. In was für Moment haben wir schon Mühe gehabt, klar zu Jesus zu stehen? Klar zu bekennen, dass wir Christen sind und damals nicht der Holzhammer sein, aber einfach ja, dazu zu stehen. Spielen wir vielleicht manchmal auch mit dem Gedanken, etwa mal unser Christsein ein bisschen abzuschwächen, dass wir für bestimmte Menschen, die wir kennen, ein bisschen verträglicher sind. Jetzt wird in diesem Brief ein Wahnsinnskontrast sichtbar, wenn wir die Versen anschauen, die wir schon gesehen haben. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Und das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Dazu möchte ich Traum mit euch teilen, den ich am Betttag morgen hatte. Wir sind in diesem Traum zu dritten unterwegs gewesen. Und ich habe gewusst, wir gehen auf Jerusalem rauf. Und dabei war eine unbekannte Person gewesen, meine Frau und ich. Drei der biblischen Traumsymbolik ist schon mal offensichtlich Dreieinigkeit. Drei steht aber auch für den dritten Himmel. Der Paulus schreibt über den. Also wir kennen ja den, der oben dran ist, steht zu rein, kommt dann ins Weltall und der dritte Himmel, wo Gott ist. Die geistliche Dimension, wo er ist. Das passt dann auch da zum Text im Hebräer. Wir sind auch dem Emmausjünger in den Sinn gekommen, ganz spontan, und so wie über den Traum nachgedacht beim Aufwachen. Und dort könnte es dann ein Hinweis sein, dass vielleicht eben Jesus in dem Traum der dritte Unbekannte ist. Wir sind auf einem Weg, der raufgegangen ist, vielleicht ein Pilgerweg. Und ein Weg stoppt für da, wo vor einem liegt. Vor dir liegt der Weg auf Flughafen und auf Philadelphia. Laufen steht für ein Leben im Glauben, im Einklang mit dem Heiligen Geist und dafür, dass wir Gottes Weg einschlägt. Und dann kommt eine spannende Bibelstelle, die ich nicht gewusst habe. Als ich von dem rede. Aber jetzt heisst es in Jesaja 2, 3, denn tatsächlich viele Völker ziehen los und rufen einander zu, kommt, wir wollen, Achtung, auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Das passt recht gut zu dem heutigen Action, zu dem Traum. Und in dem Traum habe ich auch gemerkt, ich habe wirklich gemerkt, wir sind in Israel. Ich habe irgendwie gesagt, hey, wir sind ja in Israel. Und das war so real für mich. Also da hat noch Israel im März noch geflasht wahrscheinlich. Und ich konnte es kaum fassen, dass das so ist. Und ich habe mich riesig gefreut. Und Israel, das ist ja ein Wort, ein Begriff, und der wird deutet, Kämpfer Gottes, das ist die Jakobsgeschichte, oder? Mit Gott gerungen und gesiegt. Der neue Name von Jakob, wo Israel ist. Oder dann gibt es auch die andere Verbindung mit in himmlischen Örtern sitzend. Und das ist ein Hinweis auf Epheser 2,6. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Plan in der himmlischen, unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten, oder? Und sind in die Himmel versetzt in Jesus Christus. Ein Ausleger sagt dazu, weil unser Leben und unsere Identität in Christus ist, sitzen wir auch in den himmlischen Orten, wo er ist. Und wenn in der Bibel jemand sitzt, also Jesus, wenn er sitzt, dann heisst das, es ist etwas abgeschlossen. Es ist etwas erfüllt. Und wenn wir noch nicht im Besitz von dem gesamten Erb sind, wo Gott für uns in Christus parat hält, so bedeutet der Platz in den himmlischen Orten doch das, dass wir eben in Gottes Herrschaftsbereich dürfen leben. Und nicht mehr im Herrschaftsbereich von Satan, weil Kolosser 1, 13, dort heisst, denn er, Christus, hat uns aus dem Bereich der Finsternis befreit und in das Reich seines Geliebten, oder Gott, in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Also das ist nochmal eine klare geistliche Tatsache, wo wir jetzt schon leben. Das Werk ist abgeschlossen in Christus, durch unsere Bekehrung. Ihr dagegen, genau, seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Der Autor vom Brief führt uns zum Berg Zion, wo im physischen Sinne ein Berg ist. Dass wir gehen auf den Berg Zion, wenn wir in Jerusalem dort auf die Erhebung gehen, wo der Tempel ist, oder der Tempel war. Das ist der Berg, wo Jerusalem drauf verbauen worden ist, der geografische Ort. Aber es im symbolischen Sinn ist der Berg Zion die Wohnung von Gott. Und für den Fall, dass wir uns jetzt doch noch an einen buchstäblichen Berg halten, beschreibt er ihn hier im Wort als das himmlische Jerusalem. Es ist also der Berg von der Gegenwart von Gott und dort gehen wir nicht ängstlich zu Gott und der Gott wird dort auch nicht aus der Ferne anbetet, sondern fröhlich, ganz neu und persönlich. Tatsächlich ist diese Szene ein Fest. Eine freudige Versammlung, wie das griechische Wort das sagt. Und das griechische Wort Panegyris oder Panegyris, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, das kommt im Neuen Testament nur da vor. Und das bedeutet eben Fest oder Party. Also der Lobgesang hier an dem himmlischen Fest, der ist meilenweit entfernt von dieser furchterregenden Versammlung am Berg Sinai. Warum? Wegen Jesus. Wegen dem neuen Bund, den er geschlossen hat, was uns sündigen Menschen ermöglicht, Vergebung und Reinigung überzukommen und so eben mit Mut und Zuversicht in Gottes Gegenwart zu kommen. Darum können wir singen, mutig komme ich vor den Thron. Wenn wir dürfen die Gemeinde der Erstgeborenen sein, wie es die Bibel auch sagt. Das heisst, wir haben Anteil schon jetzt an dem Erb, wo Jesus als Sohn Gottes bekommen hat. Weil unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Weil wir vollkommen gemacht sind. Oder anders gesagt, heilig, auch wenn wir noch längst nicht perfekt sind, aber gereinigt das Blut von Jesus. Wer nebst den Engeln in dieser Festversammlung noch alles dabei ist, dass in dem himmlischen Gottesdienst, wo wir eben auch jetzt schon eingeschlossen sind im Geist, da zeigt der Verfasser in diesen Versen, die kommen, ihr gehört zu der gleich grossen Gemeinde, wie all die Vorbilder vom Glauben oder die Geister der vollendeten Gerechten, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Und schließlich führt uns dann eben der Autor ins Zentrum von unserem Lobpreis, von unserer Anbetung, von unseren Gottesdiensten, die wir dürfen feiern, auch hier auf der Erde. Und wenn er sagt, ja, der sind zu Jesus selber gekommen. Der Vermittler ist zwischen Gott und Mensch, der den neuen Bund, den Zionsbund, kann man sagen, in Kraft gesetzt hat. Zum euch eben von der Sünde reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut von Abel, das umgebracht worden ist, das hat nach Rache geschrien, aber das Blut von Jesus redet von der Vergebung. Das ist so gross. Das kannst du nicht fassen in diesem 27 Leben. Wenn ich das Wort lese, dann merke ich, dass die Festfreude mehr ist als ein sprachliches Bild. Mehr als ein theologischer Begriff. Es ist erlebbar, erfahrbar. So wenn ich mit dieser Festbeleuchtung, die ich vor einem Zeitchen in der Bretagne gesehen habe und innerlich auch so eine Festvorfreude erlebt habe, als ich die gesehen habe, und ich das euch erzählt habe, so wie mit dieser Festfreude, die dort aufkommt und in die Beleuchtung sehe, so geht es mir auch mit diesen Worten an. Die Botschaft nimmt uns in eine grosse Freude hinein, die in ihrer endgültigen Form erst noch kommt. Jede noch so geniale Party auf dieser Welt schafft es nicht, eine solche Freude in uns auszulösen, wie die Party da im Himmel. Weil sie ihre Grundlage da drin hat, dass uns Jesus durch sein Blut durch und durch geheiligt, also perfekt gemacht hat in der Sicht von Gott, vollkommen gemacht hat nach seinen Kriterien und das auch immer und immer und immer wieder neu tut. Aufgrund von dieser, von unserer neuen Stellung sind unsere Gottesdienste mehr als eine Ansammlung von irdischen Gläubigen, wie wir hier heute sind, und Opfergaben von Menschen, Kollekte geben. Wenn wir im Geist und in der Wahrheit arbeiten, so wie das Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen sagt, schliessen wir uns viel mehr in der grossen Schar an, die schon jetzt um den Thron von Gott steht. Wir sind noch nicht mit unseren Füßen dort, aber im Geist sind wir es. Wenn wir den Herrn anbeten, wenn wir daran denken, dass wir mit den Heiligen von allen Zeiten anbeten, mit allen Engeln und mit Jesus zusammen. Darum habe ich einfach noch die Frage oder das Fragenpaket auf das Blatt geschrieben von den Predigtnotizen. Und vielleicht können wir das in Lobpreis hineinnehmen. Weil Lobpreis und alles, was wir da sind als Gemeinde, ist ein Abbild von dieser Festversammlung. Alles, was hier auf der Erde passiert, in Gottes Sinn, ist ein Abbild von dem, was im Himmel passiert. Und darum die Frage, was macht die biblische Sicht mit uns heute? Hat das Folgen für unser Leben? Was bedeutet das für unsere Gottesdienste da, wenn wir geistlich betrachtet schon jetzt in Christus in diesen himmlischen Gottesdiensten mit eingeschlossen sind? Und was hat das vor dem Hintergrund für vor dem Hintergrund für unsere Gottesdienste. Sorry. Was hat vor dem Hintergrund für unsere Gottesdienste denn jetzt die grösste Bedeutung? Geht es noch darum, wie gut das Predigt war? Geht es noch darum, wie gut das der Lobpreis war? Oder gibt es vielleicht noch ganz eine andere Liga, die wir noch nicht ganz aufgebrochen haben? Schenk uns der Herr, dass seine unmittelbare Gegenwart in Jesus Christus immer greifbar und erfahrbarer darf werden im Jetzt. Dass wir immer intensivere und tiefere himmlische Festfreude dürfen erleben, durch eine immer nähere Verbindung zu Jesus, weil er uns immer mehr in sein Bild verwandelt. Und ich lade uns ein, gerade jetzt im Lobpreis, und ich finde die Lieder, wir haben es nicht abgesprochen, aber die Lieder passen wirklich voll, lassen wir uns reinnehmen und connecten wir, verbinden wir uns einfach wirklich voll im Geist mit Jesus. Und lassen wir uns wirklich den Vorgeschmack neu geben von dem, was wir kommen. Weil das, was wir hier feiern, das spiegelt nur das, aber das kommt noch einmal einfach mit 27'000 Volt mehr und was auch immer dazugehört. Aber das wird wirklich energetisch werden, das wird uns einfach flashen. Und lassen wir uns jetzt einfach reinnehmen in den Strom vom Himmel. In die Kraft vom Reich Gottes. In die alles zersprengende Kraft vom Reich Gottes. Lassen wir einfach gehen, was an Lasten ist. Und wir können wirklich auch einfach aufeinander zugehen. Dort, wo wir Lasten haben, ist doch ein bisschen hinten dran, dort auch. Wir können da hinten gehen, da hat es zwei Polstersessel. Aber kommen wir ganz besonders einfach zu Jesus und lassen wir gehen, was gerade vielleicht trennen. Wir sind herzlich eingeladen, jetzt diesen Moment zu teilen.